Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. So langsam müssen wir uns alle Gedanken machen, ob der Besuch einer Kulturveranstaltung nicht möglicherweise das Infektionsrisiko erhöht. Aber während wir drüber nachdenken, besonnen und ohne unnötige Panik, aber vielleicht mit desinfizierten Händen, schauen wir heute noch ins Theater Mülheim an der Ruhr und ins Berliner Kupferstichkabinett. Zuerst aber zu einer Debatte in Hamburg. Dort soll am alten Standort die Synagoge wieder aufgebaut werden, die ehemals größte Synagoge Norddeutschlands, zerstört in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Wunsch der jüdischen Gemeinde ist eine originalgetreue Rekonstruktion und dem hat sich auch die Hamburger Bürgerschaft angeschlossen. Nun ist das mit Rekonstruktion ja so eine Sache, besonders in Deutschland. Und erst recht, wenn es um eine Synagoge geht. Philipp Oswald ist Professor für Architekturtheorie an der Universität in Kassel und ihn habe ich vor der Sendung erst einmal grundsätzlich gefragt, denn die Diskussion ist ja nicht neu. Sie wurde ja auch geführt beim Berliner Stadtschloss, bei der Dresdner Frauenkirche oder der sogenannten Frankfurter Altstadt. Es scheint, Philipp Oswald, eine große Skepsis zu geben bezüglich der Leistungsfähigkeit zeitgenössischer Architektur. Ist die berechtigt?
Ich denke, das ist nicht berechtigt. Wir können es auch bei den Synagogen sehen. Es sind ja auch neue Synagogen zum Beispiel in Dresden und München gebaut worden, die sehr erfolgreich sind. Gerade das Dresdner Beispiel ist im Kontext der Hamburger Diskussion interessant, weil es gab dort eine sehr interessante und auch architekturhistorisch bedeutende Synagoge von Semper, die man nicht wieder aufgebaut hat, sondern sich für einen modernen Neubau entschieden hat. Und der ist sehr überzeugend. Daran gibt es auch keine Kritik. Das heißt, ich finde sehr wohl, dass die zeitgenössische Architektur in der Lage ist, solche Fragen gut zu beantworten. Das beantwortet natürlich nicht so ganz diese Sehnsucht nach der Rekonstruktion, die gibt es. Und natürlich gab es in der Architekturgeschichte immer wieder Rekonstruktionen. Ich würde da auch jetzt keinen Verdikt aussprechen. Man kann nicht rekonstruieren, das hat es immer gegeben, das kann man heute auch machen. Es ist eher eine Frage, wie man es macht.
Ja, es scheint sich aber ja einzuordnen in eine bundesdeutsche Debatte, die wir im Augenblick haben, um die Bewertung zum Beispiel der Vergangenheit, um die Bewertung der Gegenwart, die auch viel mit Gefühlen zu tun hat, mit Unsicherheitsgefühlen möglicherweise. Das mag hier im Fall der Hamburger Synagoge etwas anders liegen, aber grundsätzlich scheint man misstrauisch zu sein, was die Gegenwart angeht und sich in so etwas wie eine gute alte Zeit hineinretten zu wollen. Das zeigt ja nicht zuletzt die jüngst eröffnete, rekonstruierte Frankfurter Altstadt.
Klar, das ist, sagen wir, wie diese Bauten nehmen. In der Regel haben wir es zu tun mit Bauten vor der Weimarer Republik. Aber sicherlich ist es ein Versuch, einen Ursprung zu formulieren, wo man herkommt. Was daran sehr problematisch ist, und ich teile diese Kritik, ist dieser Versuch, es so wirken zu lassen, als sei nie etwas gewesen, es ungeschehen zu machen. So hatte mal der Spiegel es auch in einem Artikel loben zum Berliner Adlon, dem Hotel am Pariser Platz, gesagt, es wäre so, als wäre nie etwas geschehen. Aber das ist natürlich sehr fragwürdig. Wir haben in Deutschland ein besonders schwieriges 20. Jahrhundert durchgemacht und es wäre seltsam, sagen, einen Zustand erwecken zu wollen, den Eindruck, als ob es diese Schwierigkeiten in der Geschichte nicht gegeben hätte.
Nun muss man natürlich den Wunsch der jüdischen Gemeinde hier respektieren, vielleicht noch mehr als den der Hamburger Bürgerschaft, die sich ja auch dafür ausgesprochen hat, die alte Synagoge nicht wieder zurückzubekommen, aber doch in ähnlicher Weise neu gebaut, am selben Standort wiederzubekommen. Und man kann sicherlich der jüdischen Gemeinde nicht unterstellen, sie wolle hier eine Art Geschichtsrevisionismus betreiben. Dennoch würde ja dadurch die Lücke, die entstanden ist im Krieg, wieder ausgefüllt mit etwas, das genauso aussieht wie das von damals. Das wissen vielleicht heutige Generationen noch, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es zukünftige Generationen auch noch wissen?
Nein, das ist halt bei all diesen Bauten diese Frage, die sich da auftut. Und natürlich, Sie haben völlig recht, es ist das Selbstbestimmungsrecht der jüdischen Gemeinde zu sagen, was sie da haben will. Trotzdem kann man es ja auch diskutieren. Ich habe selber auch jüdische Wurzeln, insofern bin ich da vielleicht auch etwas unbefangener, das auch zu tun. Und es gibt halt, das ist auch wichtig, in Hamburg auch ein sehr reichhaltiges jüdisches Erbe und es gibt halt nicht die eine Gemeinde. Und insofern wäre eigentlich wünschenswert, dass ein Neubau eben halt auch für diese Vielfalt steht und nicht sozusagen allein fürs orthodoxe Judentum.
Es gibt auch noch Reste hier von im ehemaligen Gotteshaus. Ändert das die Situation?
Natürlich ist es immer eine Relevanz, was hat man an historischen Resten, wie bezieht man die ein? Das kann ja in sehr unterschiedlicher Weise passieren. Denkt man an die Frauenkirche in Dresden, da hat man ja Originalsteine eingebaut. Ich habe selber eine Rekonstruktion der Meisterhäuser in Dessau betreut. Da gab es einen originalen Keller, der ist natürlich stehen geblieben und man hat auf diesem Keller aufgebaut. Aber das Dessauer Beispiel ist vielleicht insofern interessant, es ist eben halt der Versuch gewesen, eine Rekonstruktion zu machen, die aber different ist zum Vorgangsbau, zum Ursprungsbau, in dem erkennbar ist, dass es ein zeitgenössischer Bau ist. Und so etwas halte ich für den adäquaten Umgang damit. Wir müssen uns selber mit der Geschichte in Bezug setzen. Und das ist etwas eigentlich, was in diesem Akt des Rekonstruieren passieren sollte. Das war historisch immer so. Und dass man heute so darauf fixiert ist, das fotografische Abbild zu reproduzieren, das ist ein totales Novum. Das hat es in der Architekturgeschichte nicht gegeben. Es konnte es auch gar nicht geben, weil man die Fotografien der Bauten nicht hatte und auch keine so exakten Zeichnungen, dass man es so nahe hätte nachbauen können. Das ist eine Art des Rekonstruierens des Medienzeitalters seit dem Aufkommen der Fotografie, die es erst seit einigen Jahrzehnten gibt.
Philipp Oswald zur gewünschten Rekonstruktion der Hamburger Synagoge. Raffaello Sanzio ist vor 500 Jahren gestorben, also im Jahr 1520. Bekannt ist er uns heute einfach unter seinem Vornamen Raphael. Und seine Gemälde gehören zu den berühmtesten der Welt und begegnen uns entsprechend häufig auf Keksdosen zum Beispiel oder Geschenkpapier. Vor allem die beiden Putti zu Füßen der Sixtinischen Madonna in der Dresdner Gemäldegalerie. Raphael, das war im 19. Jahrhundert unbestritten der bedeutendste Maler aller Zeiten. Auch weil seine Bilder zugänglich sind, die Heiligen und Götter menschlich werden und freundlich und seine Bilderfindung neu waren und frisch. Was immer er realisiert hat in seinen Gemälden, konzipiert worden ist es in Zeichnungen und die fügt das Berliner Kupferstichkabinett nun dem Ausstellungsreigen zu Raphaels Ja zu. Carsten Probst hat die Ausstellung für uns gesehen. Ich habe ihn gefragt, was denn das Berliner Kabinett eigentlich besitzt und wie die Blätter dorthin gekommen sind.
Ja, also es ist eigentlich relativ wenig für so eine Ausstellung. 6 Zeichnungen und dann ist noch eine rückseitig auf einer Zeichnung. Also insgesamt zählt man bei Raphael dadurch 7. 6 Blätter zwar dann nur, aber rundherum sehr viel Druckgrafik zu sehen. Es ist also insgesamt von Raphael selbst von eigener Hand nicht sehr viel. Wenn Sie auf die Provenienzen schauen, das ist alles im 19. Jahrhundert beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts. Darin liegt eigentlich dann schon die Erklärung. Das Kupferstichkabinett wurde 1831 gegründet und Raphael erfreute sich, Sie haben es ja schon gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts allergrößter Beliebtheit. Das war unter vielen Museen so ein Must-have, romantisch verklärt gerade in Deutschland, auch seine Lebensgeschichte. Gerade so im Zuge auch der Nationenbildung. Das war also dieses Gespann Dürer, Raphael, das war Germania, Italia. Obwohl es die beiden Germania und Italia zu Zeiten Raphaels ja noch gar nicht gab, war dann doch sozusagen nachträglich so der Ausweis der national bildgewordenen Identitäten. Also da konnten die Berliner Museen dann eben auch nicht widerstehen, haben eben auch ihre 5 Raphael-Madonnen in der Zeit erworben. Zwischenzeitlich gab es sogar mal in Berlin die große Chance, eine große Sammlung Raphael-Zeichnungen aus England zu erwerben. Die Chance haben sie dann aber verpasst.
Jetzt habe ich gesagt, er hat experimentell gearbeitet, innovativ, neue Bilderfindungen. Wenn die Zeichnungen tatsächlich so eine Art Labor sind für die Malerei, lässt sich das dort auch sehen? Ist das vielleicht noch radikaler sogar?
Noch radikaler würde ich nicht sagen, man erhält aber gute Einblicke in die Arbeitsweise. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wann die Zeichnungen entstanden sind. Sie haben hier zum Beispiel eine sehr frühe Zeichnung von ungefähr 1500, 1502. Das ist eine Maria als Schmerzensmutter mit dem heiligen Petrus. Das war zu der Zeit, als Raphael mit 18 gerade noch in der Werkstatt von Perugino gelernt hat. Da sieht man eben diesen Einfluss noch relativ stark, obwohl man muss irgendwie auch sagen, das Vorbild scheint zwar hindurch, aber er führt diese Zeichnung sehr, sehr fein aus. Man sieht also dieses Talent durchaus. Aber später, haben Sie recht, projektiert Raphael mit diesen Zeichnungen eigentlich Gemälde. Und man muss sagen, er versucht die Perfektion von Komposition, von Schönheit, Ausstrahlung und Ausdruck in diesen Zeichnungen systematisch voranzutreiben. Es werden immer noch einzelne Motive aus Kompositionen nochmal herausgegriffen, deswegen auch diese starke Zersplitterung in Einzelmotive. Man sieht diese Arbeitsweise, diese ständige Korrektur, diese kleinen Nadelpunkte, die dazu dienen, mit Kohle, Staub Kopien anzufertigen von Vorzeichnungen, die dann übertragen werden auf diese Weise später nochmal auf die Gemälde. Also es ist ein akribisches Vorgehen. Man erhält direkten Einblick quasi in diese Werkstatt und Raphael war wie kein anderer bemüht, diese Perfektion anzustreben, ganz anders als Michelangelo. Also er war nicht dieses Genie mit dem großen Schwung, der alles einfach auf die Leinwand wirft und an der Kunst verzweifelt. Nee, Raphael war ein Diplomat, ausgesprochen höflich, freundlich und sehr auf den eigenen Erfolg bedacht.
Nun wären 6 Blätter natürlich selbst in einem unterstellten Raphael-Jahr vielleicht ein bisschen wenig für eine Ausstellung. Das machen die Berliner auch nicht. Die zeigen drumherum noch einiges, nämlich zum Beispiel zeitgenössische Kupferstiche nach Raphael, die er selbst in Auftrag gegeben hat. Aus, heute würden wir sagen, PR-Gründen wollte er sein Werk bekannter machen?
Das ist eigentlich echt eine interessante Geschichte, obwohl es ja im Prinzip Beiwerk ist, aber denkt man. Aber ab 1510 hat Raphael mit Marc-Antonio Raimondi zusammengearbeitet. Das war zu der Zeit wohl einer der genialsten Kupferstecher oder überhaupt Druckgrafiker, die man haben konnte. Aufmerksam geworden war ihn über Fälschungen, die er von Dürer angefertigt hat und weswegen Dürer auch gegen ihn einen Prozess geführt hat, weil Raimondi nämlich auch dieses AD-Kürzel von Dürer mit in diese Stiche hineingebracht hat, um sie dann besser zu verkaufen. In den ersten Druckgrafiken, die hier ausgestellt sind, sieht man noch diese Einflüsse von ja eher Nordlandschaften nördlich der Alpen, aber später sieht man dann, wie fein er die Konturen, wie stark er die Lebendigkeit von Raphael in diesen Drucken reproduzieren kann, was natürlich dann auch wieder die Frage aufwirft, was hat Raphael vorgearbeitet für diese Drucke? Was hat Raimondi hinzugetan? Manchmal haben die Hand in Hand gearbeitet sozusagen, aber die Urheberfrage ist natürlich schon in dieser Hinsicht relevant. Auch das ganze Geschäftsverhältnis ist heute so detailliert nicht mehr bekannt. Aber es ist eine hochinteressante Beziehung sozusagen der eigenen PR-Arbeit.
Raphael im Kupferstichkabinett in Berlin, noch zu sehen bis zum 1. Juni. In Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung beschäftigt sich die Hauptfigur François mit dem nicht mehr so bekannten französischen Autor Joris Karl Oesmans, geboren 1848 in Paris, gestorben eben da 1907. Zu dessen Hauptwerken gehört der Roman Gegen den Strich. Und um zu überprüfen, wie viel Oesmans und Houellebecq vielleicht miteinander zu tun haben, hat das Theater an der Ruhr in Mülheim jetzt einen Abend aus beiden Texten montiert. Was da an Neuigkeiten zu erfahren ist, weiß Michael Lages, der gestern die Premiere sah.
Auf der Flucht sind beide, Oesmans noch deutlicher als Houellebecq. Die jeweilige Moderne, die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts für Oesmans und das neue Millennium für Houellebecq heute, ist beiden zutiefst zuwider. Oesmans Hauptfigur, der Monsieur de Saint, erscheint als vom Alltag gequälte Kreatur, die den Verfall aller vertrauten Gewissheiten um sich herum bejammert wie im Delirium und sich in immer kleinere, abgeschiedenere Räume zurückzuziehen beginnt, vor allem in sich selbst, aber auch ins Kloster auf der Suche nach religiösem Halt. Ein dekadenter Dandy, auf der Bühne ein krauser Kauz. Er kauft zum Beispiel eine Schildkröte.
Als er in einem Schaufenster eine Schildkröte entdeckte, sagte er sich, es müsse sich nicht übel ausnehmen, seinen Panzer mit einer Goldglasur überziehen zu lassen.
Ganz mit Gold überzogen stirbt das Tier natürlich. Houellebecqs François seinerseits, der Universitätsprofessor mit stark reduziertem Selbstwertgefühl, zieht sich zurück unter eine Art Panzer aus schwer erträglichem Macho-Gehabe.
Ich bin wohl wirklich so eine Art Macho. Ich hielt es eigentlich nie für eine gute Idee, Frauen das Wahlrecht zu geben, die zu den gleichen Studien gehen und Berufen zuzulassen und so weiter.
Unter dem Panzer krabbelt er im Grunde nur hervor, um ab und an Studentinnen flachzulegen, immer mal wieder etwa die junge Miriam. Auf Druck der Eltern übersiedelt die nach Israel, wohl auf der Flucht vor dem neuen europäischen Antisemitismus, und das lässt den haltlosen Professor abstürzen. In der Kneipe redet ihm ein wirrer Geheimdienstler ein, dass die Muslime demnächst die Macht in Europa übernehmen wollen. Die Wahl des ersten muslimischen Präsidenten in Frankreich, mitgetragen von allen, die Marine Le Pen und den rechtsradikalen Front National verhindern wollen, ist der erste Schritt dorthin. Dann wird's schwer spekulativ, die Universität Sorbonne wird islamisch, und mit der Aussicht auf Karriere und viel Weiberei wird François Moslem. Philipp Preuß und der Mülheimer Dramaturg Helmut Schäfer führen beide Geschichten, die vom Oesmans-Ich und die um Houellebecqs François, sehr lange parallel. Und der Aufführung gelingt mit der Doppelbesetzung der zentralen Figuren sogar ein echtes Kunststück. Petra von der Beek, seit Jahrzehnten an Roberto Cullis Bühne zu Hause, ist zunächst der heruntergekommene Uniprofessor, während Felix Römer von der Schaubühne in Berlin den Helden Bahusement leider nur als schwer verzappelte Karikatur zeigt. Später wechselt von der Beck hinüber in die Rolle des schon sehr maladen de Saint, der womöglich gar ermordet wird, während sich Römer auf die Schleimspur vom karrieregeilen Neomoslem François begibt. Gegen Ende bleibt dann nur Houellebecq pur übrig in der Inszenierung mit all den eitlen und politischen Unerträglichkeiten des Romans. Aber auch Houellebecqs gruselige Vision, wie abgekupfert aus rechtsradikalen und islamfeindlichen Verschwörungstheorien, bricht sich zum Glück an der extrem gelungenen Raumlösung, die Ramallah Aubrecht für die doppelte Geschichte gefunden hat. Wir alle, Publikum und Ensemble, sind auf der Bühne versammelt und sitzen um eine bühnenfüllende Tafel herum. Ein Zeremonienmeister schenkt manchmal Wein ein und manchmal tut er nur so. Auch Salatblätter sind im Futterangebot, wie für Schildkröten. Reichlich verfremdende Effekte gibt's auch. Klänge wie von gefüllten Gläsern, die in einer Bühnenecke künstlich erzeugt werden, parallel zur auch sehr kunstvollen Musik. Laut Programmheft übrigens wollen Schäfer und Preuß die beiden vor sich und der Welt flüchtenden Intellektuellen, vor allem der toxischen, also durch Machtanspruch vergifteten Männlichkeit überführen. Aber die Aufführung ist konkreter als diese Theorie. Monsieur de Essert von Joris Karl Huysmans wie Michel Houellebecqs François gehen in chronischer Selbstvergiftung zugrunde.
Gegen den Strich Unterwerfung am Theater an der Ruhr in Mülheim. Und das führt uns zu einem Mann, der auch gegen den Strich gearbeitet hat, als Schauspieler, aber auch im richtigen Leben. Burkhard Ries ist gestern im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Ausnahmeschauspieler, der eigentlich Jurist werden wollte, dann eine Bank überfiel, schließlich schrieb und mit Regisseuren wie Zadek, Fassbinder und Hauff zusammenarbeitete. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, was für ein Typ der eigentlich gewesen ist, dieser Burkhard Driest.
Ja, das ist eigentlich so ein Typ oder Rollentypus gewesen, wie es ihn eigentlich im deutschen Kino kaum je mehr gegeben hat und eigentlich auch selten gegeben hat. Mir fällt eigentlich gar kein Vergleich ein. Er hatte eine unglaubliche physische Präsenz, aber eben nicht so eine Poserpräsenz. Er hatte nichts Eitles, sondern ja, war auch kein Muskelvorzeiger, obwohl er eben ganz schöne Muckis hatte, sondern er hatte eben so eine Körperlichkeit eines Menschen, der sich durchzuschlagen wusste, verbunden mit einer großen Coolness, sozusagen der ewige Rabauke und Halbstarke. Und er war für mich eher so ein Gefährte und Bruder im Geiste von Lino Ventura, dem großen französischen Schauspieler, der ja auch vom Boxen kam, oder ein Seelenverwandter des frühen Sylvester Stallone, also sozusagen eine wunderbare Fresse, die man eigentlich kaum noch sieht.
War das möglicherweise auch was, das ihn besonders interessant gemacht hat als Schauspieler, dass er diese ja raue Persönlichkeit und auch diese etwas gebrochene persönliche Geschichte mit eingebracht hat?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, er hat ja Jura studiert und hat dann vor dem Staatsexamen eben eine Bank überfallen, aus Prüfungsangst, auch eine interessante Form von Prüfungsangst, und landete ja dann für mehrere Jahre im Gefängnis und nach 3,5 Jahren wurde er, glaube ich, entlassen. Und ja, dann kamen diese Jobs, Kellner, Hafenarbeiter, Taxifahrer. Und während seiner Haft oder kurz danach schrieb er dann eben ja ein Buch, in dem eben viele biografische Bezüge auftauchten, eben die Verrohung des Franz Blum. Und dieses Buch hat dann später der Regisseur Reinhard Hauff 1974 mit Burkhard Driest und Jürgen Broch noch in den Hauptrollen verfilmt. Und da sieht man schon, das ist eben nicht der klassische Werdegang von der Schauspielschule zur ersten Rolle. Und man kann wirklich sagen, dass dieser Mann ja mit seinen Jobs, mit seinem kriminellen Vergangenheit auch durch eine Schule des Lebens gegangen ist. Und das hat man den Filmrollen immer angemerkt, zum Beispiel auch in dieser Verrohung des Franz Blum. Da wird eben in diesem Buch ein Gefängnisaufenthalt für einen jungen Mann aus der Mittelschicht zu so einer brutalen Sozialisation. Und Burkhard Driest spielt den Anführer im Gefängnis, also so einen richtigen Leithammel. Und da kann man wirklich sehen, wie sich sein Körper in der Konkurrenz immer reckt und aufrichtet. Ja, wie er sich in dieser Hackordnung durchsetzt im Gefängnis. Und er spielt diesen Anführer wirklich ganz großartig. Er hat natürlich auch einen tollen Partner. Jürgen Prochnow spielt seinen Konkurrenten, der ihm dann ja die Chefrolle entreißt.
Reinhard Hauff haben Sie erwähnt, Rainer Werner Fassbinder könnte man noch sagen, einer der ganz berühmten Regisseure, mit denen er gearbeitet hat. Peter Zadek am Schauspielhaus, auch in Bochum damals noch. Das ist erstaunlich, dass er dann doch die ganz große Berühmtheit mit einer ganz winzigen Szene, die eher zufällig entstanden ist, in einer Talkshow bekommen hat, nämlich 1974. Und da war ja, ich weiß gar nicht, kann man das sagen, seine Partnerin sozusagen im Spiel, Romy Schneider.
Ja, diese Talkshow, die ist ja legendär geworden. Ich glaube, das lag schon ein bisschen daran, dass Dries und Schneider da so eine Art deutsches Schauspieler-Königspaar abgegeben haben. Also er breitbeinig in Lederjacke, sitzt da und Romy Schneider elegant mit einer Art Turbanmütze, introvertiert, irgendwie allem enthoben. Und beide unterwandern ja in diesem Auftritt eigentlich ihre Erscheinung. Er, der angebliche Rocker und Halbstarke, erklärt sehr feinsinnig, weshalb es kein politischer Akt wäre, ein Ei auf Willy Brandt zu werfen. Und sie, die vermeintlich in sich gekehrte Schön, übernimmt dann in dem Talkshow-Auftritt die Flirt-Initiative. Und es ist eigentlich irre, dass diese paar Sekunden dann zu so einer Art Resonanzraum für deutsche Projektionen und Fantasien geworden sind.
Fantasien der bundesrepublikanischen Geschichte, muss man sagen, zu der auch der Schauspieler Burkhard Driest unbedingt dazugehört.
Der bekam ja 1974 von Peter Zadek das eben Angebot, in Endstadt und Sehnsucht zu spielen. Das ist ja auch so eine Körperrolle, ja, gemeinsam mit Rosel Zech. Und natürlich gab es auch jede Menge Auftritte in Derricks und Tatortfolgen als Ganove, weil natürlich hat sich das deutsche Fernsehen diese Form von Typecasting nicht entgehen lassen. Und dann fand ich doch eben ganz groß diese Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder. Burkhard Driest hat ja mit Fassbinder, das vergisst man oft, gemeinsam das Drehbuch zu dessen letztem Film Querelle geschrieben, dieser Jean Genet-Verfilmung. Und darin hat eben Burkhard Driest auch eine kleine Rolle gespielt, nämlich einen Polizisten Mario, mit dem der Matrose Querelle ein Verhältnis hat. Und ja, mit Burkhard Driest Physis und seinem markanten Gesicht wird dieser Polizist da mit seiner Polizeimütze und Lederweste, der wird wirklich zu einer wandelnden Schwulenfantasie, so ein Typ wie aus Tom of Finland gefallen. Und man kann sich richtig vorstellen, dass Fassbinder eigentlich noch weiter mit Burkhard Driest zusammengearbeitet hätte, wenn er nicht so früh gestorben wäre.
Der Schauspieler Burkhard Driest ist gestern im Alter von 80 Jahren gestorben. Anna Kohn ist im Studio und hat die Kulturnachrichten.
Heute Abend wird der höchste französische Filmpreis César verliehen und seit längerem wird ja schon über den Favoriten Roman Polanski diskutiert. Der ist mit seinem neuen Film Intrige in 12 Kategorien nominiert, unter anderem für die beste Regie und den besten Film. Vor dem Kinostart von Intrige hatte ihm ein früheres Model vorgeworfen, sie 1975 vergewaltigt zu haben, was Polanski bestreitet. Jetzt hat sich Frankreichs Kulturminister dagegen ausgesprochen, dass Polanski eventuell als bester Regisseur ausgezeichnet wird. Das wäre ein, Zitat, schlechtes Symbol im Kampf gegen sexuelle und sexistische Gewalt. Einen Preis für Intrige als bester Film hält der Kulturminister dagegen für möglich, weil es sich um das Werk eines Teams handele. Polanski selbst kommt heute Abend nicht zur Verleihung. Frauenverbände hatten angekündigt, dass sie vor der Gala protestieren wollen. Polanski spricht von einem öffentlichen Lynchen seiner Person. Das Dokumentearchiv ist um einen Schatz reicher. Bazon Brock hat ihm sein eigenes Archiv und Teile seiner Sammlung geschenkt. Der Kunstkritiker und Denker im Dienst, wie er sich selbst nennt, hat eine enge Verbindung zur Documenta. Er begründete unter anderem in den 60er Jahren ihre Besucherschulen. Ziel dort war es, den Besuchern der Documenta verschiedene Techniken zum Verständnis von moderner Kunst nahezubringen. Laut dem Documenta-Archiv umfasst die Schenkung Siebdrucke, Korrespondenzen, Dias, Fotos und Lehrmaterialien. Auch Kunstobjekte, digitale Daten und 2000 Titel aus Brocks Bibliothek mit Anmerkungen seien dabei. Die Objekte sollen in das geplante Documenta-Institut in Kassel kommen. Da ist allerdings noch nicht ganz klar, an welchem Standort genau es eigentlich gebaut werden soll. Und wir hatten diese Woche schon darüber berichtet, jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Im Moment wird gerade nach 7-jähriger Bauzeit die Eröffnung der frisch sanierten Sempergalerie am Dresdner Zwinger gefeiert. Der Bau war seit 2013 saniert worden für 50 Millionen Euro. Zum ersten Mal werden jetzt gemeinsam Werke aus der Gemäldegalerie Alte Meister und aus der Skulpturensammlung gezeigt.
Anna Kohn, vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es um die Lage im Konflikt zwischen der Türkei und Syrien und um den Konflikt zwischen uns und dem Coronavirus natürlich auch. Kultur heute hören Sie auch im Netz unter deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek. Ich bin Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.